Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Inside Podcast. Heute wieder ein Talk und zwar mit einer spannenden Persönlichkeit, mit der Silvana Liasi, HR-Leiterin oder Head HR von der Luzerner Kantonalbank. Hi Silvana, schön, dass du Zeit.
Hi Sascha, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut auf unser Gespräch. Vielleicht so ein bisschen below the line. Silvana und ich, wir kennen uns, glaube ich, schon ja, bald mal 20 Jahre, weil wo du studiert hast. Du hast ja Neuropsychologie studiert, hast du an unseren Events gearbeitet und wir haben immer gewusst, dort, was Silvana im Einsatz steht, dort funktioniert es auch. Und ja, wie man so schön sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben und hat mich natürlich riesig gefreut, dass uns unsere Wege jetzt auch in deiner neuen Funktion bei der LKB wieder gekreuzt haben.
Genau.
Du bist ja vorher Head of International Organizational Excellence, da habe ich sagen, das korrekt, gell? Bei der Emmy.
Bei der Emmy, ja genau, meine letzte Station ist das gewesen, ja genau.
Genau, und hast dann eben vor gut einem Jahr ins HR gewechselt von der Luzerner Kantonalbank. Was hat dich dazu bewogen, so von der, also in eine ganz neue Industrie zu gehen und ja eigentlich auch in eine ganz neue Expertise, in eine ganz neue Profession rein mit dem HR?
Ja, das stimmt. Vielleicht muss ich sagen, die letzte Station, wo das war, also Head Organizational Excellence, das ist schon im HR angesiedelt gewesen. Ich bin Teil vom internationalen HR-Board gewesen. Emmi ist ja ein sehr grosser Betrieb mit über 10'000 Mitarbeitern und ich bin dort in dem internationalen HR-Board drin gewesen und habe einen Teil dürfen aufbauen, der dort neu geschaffen worden ist. Also ein bisschen HR-Berührung habe ich natürlich dort schon gehabt und habe dort dürfen schon die klassischen Sachen, weißt, wie HR-Business-Partnering und so weiter machen. Aber klassisch bei Emmi, natürlich 7 Jahre bin ich im Business gewesen. Und die HR-Welt habe ich kennengelernt bei der Emmy in dem Sinn, dass ich gemerkt habe, das gefällt mir noch, geht wieder ein bisschen back to the roots, oder, zu meiner Profession, oder, als Psychologe. Und wo die Stelle ausgeschrieben war, bei der LKB, habe ich immer gefunden, es wäre schon einmal spannend, wie einen Bereich für sich einmal zu führen. Oder bei der Emmy habe ich nie ganz, also kleinere Bereiche geführt, aber nicht so einen ganzen, weißt, so einen ganzen Bereich. Und das ist eigentlich so wie soll ich sagen, meine Motivation war, das mal näher anzuschauen. Und die Branche war so ein bisschen zweitrangig.
Ja, okay. Aber du bist ja, eben, das habe ich glaube auch mal bei dir direkt oder Zwischenziele gehört, das ist vor allem für dich ja begeistert von der Tätigkeit und weniger für die Branche selber, gell? Du bist
Ja.
eigentlich so ein interprofessionell, auch aufgrund, hat das auch etwas mit deiner Ausbildung zur Neuropsychologin zu tun? Dass du sagst, ja, ich will mich das in einer Branche, zu einer Branche berufen.
Hey, ich weiß im Fall nicht. Ich habe sehr viel am Anfang bin ich ja in der Strategieberatung und nachher in der Beratung bei der GfK. Und dort habe ich ja vor allem Pharmafirmen beraten, also völlig auch wieder sonst. Nachher habe ich von diesen Pharma-Gegend habe ich gewechselt in die Industrie. Ich glaube, mir fällt es einfach sehr leicht, mich neuen Gegebenheiten anzupassen, weil so Kompetenzen, die du brauchst, die sind meistens nicht sehr viel anders. Das Business ist einfach anders und dort musst du reingehen und da musst du ein bisschen Lust haben, halt auch, dich in ein neues Business hineinzugeben. Und jetzt bin ich ein Jahr eben rund bei der LKB und mir kommt alles jetzt auch dort langsam, verstehe ich Zusammenhänge besser oder das Business besser, sagen wir so.
Was sind so die grossen Unterschiede vom, gut, da darf ich sagen, Emmi ist auch ein traditionelles Unternehmen, die LKB im positiven Sinn ja auch, aber doch beide doch dynamische, sich verändernde Branchen. Wie ist das so gewesen, so die Weltenveränderung für dich?
Ja, also grundsätzlich habe ich ja die LKB auch ausgewählt, oder habe ich mir das auch vorstellen. Man hat ja da die Vorstellungsgespräche und alles. Und man tut sich ja dann auch mit einer neuen Firma auseinandersetzen, dass ich gemerkt habe, dass die Werte, also so die Grundwerte, sehr ähnlich sind, wie sie bei der Emmy sind, obwohl es komplett unterschiedliche Business sind. Das ist so ein Punkt gewesen, wo ich wie gefunden habe, ja, da finde ich mich wieder. Das könnte mir noch gefallen, oder? Und ich meine, der grösste Unterschied ist schon der, der so offensichtlich ist, oder? Erstens, die Emmy ist wirklich viel, viel grösser. Das hat Vor- und Nachteile. Und es ist international. Und das merke ich natürlich schon, dass ich kantonal tätig bin. Das muss ich sagen. Aber so wertemässig finde ich es nicht komplett, weißt jetzt, komplett etwas anderes.
Und jetzt bist du ja eben bei der LKB bist gestartet und sicher auch mit vielen guten und neuen Ideen. Wie ist das so gewesen, irgendwie? Eben, du bist ja jemand der sehr dynamisch unterwegs ist, irgendwie auch verändert, bewegt in dem Sinn. Das hast du sicher auch schon, als du im Innovation-Bereich bist von der Emmy, oder?
Ja,
Und
genau.
jetzt hast du gestartet vor einem Jahr. Wie läuft es mit den Sachen, die du am Treiben und Schieben bist?
Glaube, da müssen wir die Leute fragen. Aber nein, grundsätzlich finde ich, also es ist Es läuft sehr viel, vielleicht kann man das mal sagen. Und es sind doch ein paar Veränderungen, die ich jetzt angestoßen habe in der Organisation insgesamt, aber auch in meinem Team. Und das ist natürlich cool und spannend. Du darfst neue Sachen gestalten und ich muss auch sagen, da ist man sehr, sehr offen. Also ich habe dort Unterstützung, was natürlich super cool ist, weil du kommst schnell vorwärts. Gleichzeitig hast du aber auch ein Team, wo vorher jahrelang in einem gewissen Gefühl drin war. Mein Vorgänger hat das Team lang geführt, er hat das gut geführt und jetzt kommt wie etwas Neues. Und dort die Leute mitzunehmen, aber auch merken, was wollte ich nicht mehr, wie es vorher vielleicht war. Das ist schon ein Prozess. Und ich glaube, für meine Leute jetzt, für mein Team, schon ein rechter Change.
Ja.
Also wo man auch irgendwo muss estimieren oder? Und wo man auch muss anerkennen, dass das ein rechter Change ist für die Leute. Im Nachhinein, also sagen wir es im Vornherein, habe ich das so nicht gedacht, muss ich fair sagen. Ich habe gedacht, ich übernehme und führe weiter und habe dann aber schon müssen feststellen, dass das, was ich gerne möchte machen und die Punkte, wo ich, oder vielleicht die Schwerpunkte, die ich gerne setzen möchte, dass das auch in meiner Organisation eine gewisse Veränderung bedingt. Und das ist für die Leute, finde ich, sehr anstrengend.
Würdest du sagen, dass es eine von der grössten Herausforderungen war für dich mit dem neuen Job? Eben ein Team, das seit Jahren ja mit dem gleichen Leiter gearbeitet hat, dann, zu übernehmen und dann ja, halt auf der einen Seite eben, willst du nicht reinkommen und irgendwie ein Bombenplatz und alles ist neu und auf der anderen Seite hast du auch Ideen und Erfahrung. Ist das die grösste Herausforderung für dich, das alles irgendwie auf einen Kurs zu bringen? Nachhinein, so nach 12 Monaten?
Ja, Nachhinein schon und auch, wenn wir reden nachher auch über Leadership oder Themen in der Führung, das fordert, finde ich, nochmal anders raus. Oder ich habe bei der EMI ich mal einen Bereich übernommen und auch weiter ausgebaut. Ich habe einen ganz neuen Bereich dürfen aufbauen, respektive zwei. Und das sind andere Herausforderungen, die du dort hast. Wenn du aber einen Bereich übernimmst, der jahrelang sehr gut funktioniert hat und auch eingespielt funktioniert hat, finde ich es schon noch, also ich habe schon auch Learnings daraus herausgezogen. Themen, die ich vielleicht heute würde anders, also wenn ich jetzt wie, würde ich vielleicht anders machen, oder dort würde ich vielleicht noch mal mehr nachfragen, weißt du, so diese Thematik. Ich muss aber sagen, dass mein Team, oder der grösste Teil von meinem Team, das extrem gut macht und auch die Veränderungen, die teilweise das für den Einzelnen bedeutet hat, das extrem gut mitgetragen hat. Und ich aber manchmal gar nicht gecheckt habe am Anfang, was für eine grosse Veränderung das teilweise ist, weil mir nicht so bewusst war, wie man vorher gearbeitet hat. Oder weil ich bin halt einfach mit meiner Denke reingekommen, die ich halt kennt habe von der Emmy. Und habe schon gewusst, dass gewisse Sachen vielleicht ein bisschen anders gelaufen sind, aber ich habe erst jetzt begriffen, was für ein Change das für meine Leute war. Und das rechne ich ihnen einfach auch hoch an. Weil der grösste Teil hat mitgemacht und hat das unterstützt. Und auch versucht zu verstehen, wieso wollte ich jetzt in eine gewisse Richtung gehen. Und das finde ich nicht selbstverständlich.
Nein, absolut nicht. Absolut. Und ich glaube, gerade jemand, der ja gerne wo nicht nur etwas bewegt, sondern wenn es irgendwie geht, auch schnell etwas bewegt, oder? Allgemein, also, das ist ja nichts Neues. Das ist ja, das bist ja du, so kennt man dich. Jemand, der engagiert ist, eben, du hast Politik gemacht, du bist auch in Beiräten und so weiter. Zeigt ja auch irgendwo, dass du grosses Interesse hast und auch sehr viele Fähigkeiten hast und eben willst du vorwärts kommen als solches. Und ja, was ist denn so ein bisschen dein Rezept? Jetzt nicht nur einfach auch mit dem neuen Team, sondern allgemein, oder was würdest du auch in einer Führungskraft empfehlen, wie nimmst du mit einem Tempo, mit einem schnellen Tempo, gleich irgendwo die Leute oder den grössten Teil der Leute mit?
Das habe ich ein bisschen lernen. Also mit das Tempo, das hat man mir ja immer gesagt, weißt, wenn du so Assessments und so Zeugs sagen sie dir immer, du musst schauen, dass du die Leute mitnehmen kannst.
Ja.
Bis jetzt hat das immer sehr gut funktioniert, aus dem Grund, weil ich viel mit Experten zu tun hatte, Spezialisten auf dem Gebiet. Und das geht ein bisschen schneller. Jetzt, in dem Fall habe ich einfach auch gemerkt, dass, und das bin ich froh, habe ich das nicht gemacht, ist die Reinschiessen einfach nicht so gefragt. Also wenn du in einen neuen Bereich reinkommst, wo lang gut funktioniert hat, dass man zuerst einfach einmal schaut und hört. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Leuten, selbst wenn ich es mit einem Tempo mache, ihnen erkläre, warum, also herleiten, wieso ich etwas möchte oder eben nicht möchte,
ja,
dass ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass bei 90% der Leute das kein Thema ist. Dann komme ich sie wie mit auf meine Seite rüber. Oder? Dass ich durch die Erklärung, warum ich etwas machen will, ich das Buy-in der Leute habe. Mhm. Das habe ich aber jetzt zum ersten Mal feststellen, es hat jetzt auch nicht immer funktioniert. Weil vielleicht auch die Vorstellungen vielleicht komplett auseinandergehen oder man auch nicht die gleiche, soll man sagen, vielleicht auch nicht die gleiche Vorstellung von Führung hat. Das hat es natürlich jetzt auch gegeben. Das sind für mich neue Erfahrungen gewesen, oder? Das, weil ich eigentlich bis jetzt in meiner Karriere immer die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich den Leuten erkläre, es eigentlich in der Regel funktioniert hat. Und das hat mich schon auch nochmal zu denken gegeben, oder wenn hat es und wieso hat es nicht funktioniert und würde ich es vielleicht anders machen, oder?
Absolut. Wie, das klingt ja nach, nach sehr viel Reflexion, die du offensichtlich auch machst. Also, vielleicht vorab, also, ich bin absolut einig mit dir. Ich glaube, wenn man in den Leuten nicht nur ein Was, sondern ein Warum gibt und vielleicht auch irgendwo, vielleicht gemeinsam irgendwo sieht, wo das der Weg durchgeht und warum das man geht, dass die Chance schon unglaublich hoch ist, in dem Sinne, dass man einen Großteil mitnehmen kann. Ja, und da gibt es halt immer irgendwo dann vielleicht einen gewissen Rest, wo man ein bisschen mehr daran arbeiten muss oder wo dann vielleicht irgendein ist, vielleicht ja, den Weg nicht mehr kann oder wo geht, definitiv. Jetzt eben zurück auf meine Frage oder den Ursprung, Reflexion. Also, reflektieren, Patrick Folletti, das ist ein Mann, den du auch kennst, also seine Frau, Alessandra, kennen wir auch beide. Er hat ja mehrmals auch in einem Gespräch, wo man kann, gesagt, eben, ein guter Leader muss auch immer wieder reflektieren, neue Herausforderungen setzen. Wie reflektierst du?
Ja, es hat so verschiedene, also eins mache ich wirklich aktiv, wenn ich Sport mache oder so, wenn ich in letzter Zeit bin ich nicht mehr, ich bin eigentlich eine Läuferin, aber in letzter Zeit bin ich nicht mehr so zum Laufen, jetzt bin ich mehr am Spinning machen und dann überlege ich halt schon auch viel, ja, hätte ich das jetzt anders können machen, was habe ich vielleicht gut gemacht, was habe ich weniger gut gemacht, das mache ich dort schon auch und wo ich es aber auch mache, ist im Fall ehrlich gesagt auch im Gespräch. Ja. Also einerseits daheim, weil das ist beim Dani, das ist mein Partner, weil er kennt mich natürlich auf der persönlichen Ebene und weniger als Geschäfts-Silvana. Das ist für ihn wie eine andere Person, sagen wir amis. Und dort tun ich amis auch Themen wie erzählen oder mir halt auch auf der emotionalen Ebene sagen, was es mit mir macht. Und da komme ich wie auch nochmal eine andere Sicht über, weil mein Partner ist Sportlehrer und er tut das wie manchmal auch anders anschauen und das hilft mir. Es gibt mir wie eine andere Sicht. Dann habe ich aber auch Leute im Geschäft selber, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinem StV, jetzt der Beat, der ist schon lange in dieser Organisation, auch teilweise Sachen reflektiert oder ihm sagen, hey, look, kann ich schnell deine Meinung haben? Ich habe es im Fall so und so gemacht. Ist das? Oder dass ich dort auch aus der Organisation selber Feedback habe. Und dann habe ich einfach auch gute Freunde, die mit mir zusammen mal gearbeitet haben. Also nicht meine Freunde sonst, sondern so Workbuddies, die auf dem Weg bis da eine Freunde von mir geworden sind. Und die geben mir auch nochmal eine andere Sicht. Aber das ist vor allem bei ganz schwierigen Situationen. Bei Sachen, wo mich dann auch emotional irgendwo mitnehmen, dass ich dort auch nochmal wie nochmal eine andere Sicht bekomme. Und das hilft mir. Und viel halt, gewisse sagen ja, sie führen Tagebuch und so, das mache ich nicht. Aber ich überlege mir schon sehr viel, wenn ich dann allein bin oder wenn ich irgendwie einmal hinfahre mit dem Auto, überlege ich mir schon sehr viel, wie hast du jetzt das Gespräch geführt und hättest du das vielleicht anders können machen und was ist gut gewesen? Und was vielleicht eben auch nicht.
Ja. Brené Brown ist vermutlich ein Begriff für dich. Die hat ja das Buch geschrieben, Verletzlichkeit als Stärke, also in dem Bereich. Vielleicht hast du es auch sogar gelesen. Ja, das ist ja auch heute irgendwo der Trend. Also der Trend einfach, wo man auch sagt, ja, eine Führungskraft darf verletzlich sein, darf offen sein, darf ja, vielleicht auch in einem gewissen Maß Schwäche zeigen. Wie stehst du zu dieser Aussage?
Ja, das finde ich schon. Oder grundsätzlich, das macht dich ja nahbarer. Oder weil sonst haben die Leute ja wie das Gefühl, oder ich versuche immer zu sagen, eigentlich komme ich ja als ganze Persönlichkeit dort hin, mit allem. Und natürlich tust du gewisse Nuancen im Geschäft anders ausleben, wie du das vielleicht im privaten Umfeld machst. Aber am Schluss vom Tag bin ich ja gleich ich, mit allem, wo dazugehört. Und dann, also Sachen, wie da gehören jetzt auch private Sachen. Weißt du, haben wir mal Stress mit den Kindern? Oder hast du sonst irgendwie, dass das wie auch ein Part ist, der Platz haben im Geschäft? Ich finde aber auch nicht, dass man muss übertreiben. Das ist dann wieder meine sachliche.
Ja.
Ja, die sachliche Person oder die sachliche Persönlichkeit in mir. Oder? Und ich finde, das ist gut. Und das soll auch Platz haben. Und die Mitarbeiter sollen dich als Führungskraft kennen. Also weißt du, zum Beispiel, wenn man über das Wochenende redet. Ich weiss noch, ich habe einmal bei der Emmy mit jemandem geredet, der mir gesagt hat, ich tue nie über mein Wochenende reden. Und ich fand, okay, wieso nicht? Ja, das finde, der, wie das gehört, das gehört sich nicht. Und es muss ja auch stimmen für einen, weißt du, das authentisch sein. Ich glaube, wenn es nicht authentisch ist, wenn die Leute merken, du fragst nur wegen dem Wochenende, weil es sich gehört, dass man über das Wochenende fragt, das merken ja die Leute auch.
Definitiv.
Oder? Aber ich glaube, so eine gesunde Balance ist wahrscheinlich so.
Ja, absolut. Bleiben wir bei der Führung. Ja, auch die UKB hat immer wieder neue Führungskräfte. Entweder das aus der eigenen Reihe wachsen oder dann halt auch irgendwie vielleicht von der Seite her reinkommen. Allgemein, du hast ja auch mit Führung, mit vielen Führungskräften zu tun. Was erwartest du heute von einer Führungskraft? Muss die mitbringen, dass du kannst sagen, mal, das passt jetzt.
Ja, ich glaube, das Erste, wo, und das sagen ja ganz viele Leute, das ist ja nichts Neues, du musst gerne mit Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Also wenn du Führung hast, musst du irgendwo Menschen gerne haben. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Und die heutigen Führungskräfte, oder wenn du eine heutige Führungskraft bist, kommen schon sehr viele Themen auf dich zu. Ja. Also du hast schon, ich finde, das ist schon recht eine Aufgabe. Und wir merken ja auch, dass immer weniger Leute, oder dass zum Teil die Leute auch wirklich genug haben, oder dass sie merken, hey, ich kann schon so viel sonst und dann noch das führen. Und die Veränderung, oder die muss dort führen, ist, dass man in erster Linie eine Führungskraft ist, natürlich mit einem Rucksack, der fachlich und alles dazugehört, aber dass ich eigentlich gerne andere Menschen oder mit anderen Menschen zusammen Ziele erreiche und Menschen dort drinnen weiterbringen.
Ja.
Oder dass ich Lust habe, jetzt zum Beispiel mit dir zusammen den Weg zu gehen, zu schauen, was sind deine Stärken, wie bringst du das am besten ins Team, dass ich nachher ein gut performing Team habe. Aber das muss ich wie ein bisschen Lust haben dazu. Und wenn ich nicht so Lust habe, dann wird es eben mega schwierig. Weil dann ist auch die Reflexion wird anstrengender werden, den Leuten zu erklären, warum macht denn nicht so Spass. Die Leute mitnehmen auf den Weg, muss dir wie gefallen, dass du Lust hast, den Leuten zu sagen, komm, wir gehen in diese Richtung. Ein bisschen das Vorausgehen auch. Ich glaube, man muss wie grundsätzlich mal Lust haben, Leute zu führen. Und dann gibt es so Themen, die man natürlich lernen kann. Oder? Es gibt gewisse Instrumente, die man lernen kann. Aber der Willen auch, das zu lernen, das muss ja auch noch gegeben sein. Oder dass ich auch gewillt bin, die Themen aufzunehmen, dass ich interessiert bin, ja, was macht jetzt einen oder andere, wenn ich etwas sage, was hat das für einen Impact auf meine Leute? Oder einfach so ein Grundinteresse an der Führung. Und nachher sind es, finde ich, schon auch individuelle Ausprägungen. Oder? Es gibt Leute, die emotionaler unterwegs sind, es gibt Leute, die sachlicher unterwegs sind. Das finde ich nicht einmal, finde ich nicht ein Problem. Ich finde nicht, dass die Leute gleich geschaltet sein müssen.
Ja.
Aber so die Grundfreude, die muss wirklich da sein. Und du hast mich jetzt gefragt, was erwarte ich von Führungskräften? Ich erwarte einerseits das, aber ich erwarte auch, dass sie ein Stück weit Verantwortung übernehmen für ihre Leute, dass sie auch, einen guten Platz machen für ihre Leute, dass sie finden, hey, es ist wichtig, dass es meinen Leuten gut geht, dass sie auch ein Stück weit Interesse haben, Leute weiterzubringen, aber auch als Team, also insgesamt weiterzubringen. Und dass sie einfach auch an sich arbeiten. Wir haben vorhin von Reflexion geredet, oder? Dass man sich auch immer wieder hinterfragt, habe ich jetzt das, wie ich es gemacht habe, ist das gut gewesen? Mal, weißt du, kannst ja auch mal Check sagen, das habe ich jetzt gut gemacht. Kann man aufnehmen ins Repertoire, machen wir nächstes Mal wieder so, oder? Oder wo muss ich vielleicht ein bisschen anpassen?
Mhm. Absolut. Jetzt redet ja alles in dem Sinne von New Work. Und New Work ja aufgebaut, ist ja das Future Work, oder? Wo vor allem die Themen Digitalisierung und so weiter mit einer Rolle spielen. Und ich habe gerade letzte Woche an einem so einem Future Work Day, Future Work Festival gewesen, von der Firma Berry in Zürich. Mhm. Und okay.
Cool, ja.
Ich habe
etwas gesehen auf LinkedIn.
Ja, die haben das super gemacht. Ja. Und es ist noch lustig, irgendwie, dort hat es ja verschiedene auch Referenten gehabt, zum Teil über Softfactors, zum Teil aber wirklich auch über wirtschaftliche Themen bis hin zur Produktion und so weiter. Und es ist noch lustig, und jeder hat irgendwo von Sinnhaftigkeit geredet.
Ja.
Thema Sinnhaftigkeit in dem Sinn, wo gerade jetzt auch mit Future Work, New Work sowieso, oder? Was ja vor allem dann, danke mir Freithof, ja. Sehr darum gegangen ist, dass die Menschen irgendwas sich selber verwirklichen können, die Menschen im Zentrum haben. Und bei Future Work auch. Wie siehst du das, Sinnhaftigkeit? Wie wichtig ist die Sinnhaftigkeit für dich?
Also für mich, also grundsätzlich ja, das ist ja das, was es antreibt. Oder? Wenn du einen Sinn hinter der Sache siehst, dann bist du motiviert. Das ist wie so die intrinsische Motivation, oder, die du daraus rausnimmst. Und ich denke schon, dass die Sinnhaftigkeit in dem Sinn jetzt bei der Arbeit, oder wenn ich es einfach auf die Arbeit nehme, dass das natürlich dir hilft, um grundsätzlich auch die beste Leistung zu bringen oder, ja, oder bessere Leistung zu bringen. Die Aufgabe eigentlich als Führungskraft ist, dass du es hinbringst, dass deine Leute Sinnhaftigkeit in dem sehen, was sie möchten. Und jetzt kann man, weißt du, wir kommen doch immer die Beispiele, ja, sieht dann jemand, der, weiss auch nicht, irgendeinen Job macht, der repetitiv ist und immer das Gleiche, sieht auch die Sinnhaftigkeit. Und ich finde eben schon, es gibt ja die Geschichte, die kennst du sicher, weißt du, wo irgendein Präsident, aber ich weiss gerade nicht mehr, in den USA, weißt du, die Raumstation oder dort ist
die Ah, die kenne ich, die am NASA-Hauptquartier, ja.
Dort war, genau. Und dann hat er doch jemanden gefragt, der wüsste, was machst du da? Und er sagt, ich helfe, einen Mann auf den Mond zu bringen.
Ja.
Das ist, ich weiss nicht, ob die Geschichte stimmt. Aber sie ist eigentlich sinnbildlich für das, was steht, oder? Dass du selbst jede Arbeit, die in einem Unternehmen innen ist, dass die einen Grund hat, warum man sie macht. Aber die Leute müssen ja das verstehen. Oder? Und ich glaube, der Punkt, was es schwierig macht, ist, wenn man die Arbeit extrem auseinandergenommen hat. Man hat ja früher die Arbeit wie auseinandergenommen, damit es effizienter wird. Oder dass es nur noch Einzelteile sind.
Ja.
Dort ist es natürlich schon sehr schwierig, den Leuten dann Sinnhaftigkeit oder von ihrem Job zu erklären. Aber manchmal sehen ja dann die Leute den Sinn drin, weil sie die Familie ernähren oder weil das für die nächste Generation eine bessere Welt ist und so weiter. Das ist ja dann manchmal nicht nur in der Arbeit drin selber. Aber natürlich aus einer privilegierten Situation, wie wir jetzt gerade sind, wir haben natürlich auch den Luxus, weißt du, wie ein Stück weit auch können, darüber nachzudenken, was ist Sinn bei der Arbeit und was motiviert mich und ja, was wollte ich erreichen? Das ist schon auch in der Pyramide ein bisschen weiter oben, oder?
Ja, also wenn man von Maslow redet, ist es lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich war letzte Woche in Kino in Basel und eben zum Thema Sinnhaftigkeit, Sinnformel und so weiter. Und dann habe ich dann eben die Story erzählt, dass ich bei einer Kino, da hat mir irgendwann gesagt, ja, aber eben Sinnhaftigkeit, ja, das ist ein Problem, Delikatesse, erstes Weltproblem. Und einer von zehn ist mir, ja, genau! So, und ich habe gesagt, jetzt wird's lustig, oder? Jetzt habe ich das erste Mal in einer Kino den richtigen Stör drin. Da bin ich zu einem Mann gesagt, ja, eben da in Indien und ja, wenn du noch etwas verdient und so, und eben die Existenz kann sichern. Und ich sagte, ja, aber dann hat ja da eigentlich seinen Sinn. Mhm. Eben in der Existenz sicher, dass er seine Familie ernähren kann, das Kind. Ich denke an auch Leute, die da, weißt du, sogenannte Anführungszeichen böse, jetzt Bullshit-Jobs machen, oder? Weil man sagt, ja, keinen Sinn. Ja, vielleicht sehen die eben genau den Sinn, dass sie eben ihren Kind vielleicht ein besseres Leben können ermöglichen. Oder, und das habe ich ihm auch gesagt, ich lade die Leute natürlich auch immer ein, sich zu überlegen, wenn ihnen Sinnhaftigkeit wichtig ist, ob es eben neben dem Job eine Sinnhaftigkeit gibt. Wo du sagst, okay, ich mache diesen Job. Ich meine, wir verbringen ja schlussendlich ja nur ein Drittel von unserem Leben am Arbeitsplatz. Aber dass du dann sagst, okay, ich habe den Job, das ist mein Brotjob, das ist mein Broterwerb, die Existenzsicherung, aber ich mache im Privaten etwas Sinnhaftes. Und, ja. Aber es ist lustig, eben, du erwähnst es auch eben mit dem Maslow und der Bedürfnispyramide. Es wird sehr schnell, wird dann Sinn so ein bisschen als, eben, es ist ein nice to have und so weiter. Ich bin nicht ganz sicher, ob es einfach nur so ein nice to have ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Sinnhaftigkeit auch beim Job erst einstellen, wenn alle Grundbedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse und so weiter abdecken. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man vorher ein bisschen drauf schaut. Wie siehst du das?
Ja, nein, das sehe ich schon auch so. Was du gerade jetzt vorher gesagt hast, oder? Es kommt dann immer darauf an, warum arbeite ich? Oder? Was ist meine Motivation, dass ich arbeite? Und es ist halt schon so, dass bei vielen Leuten es einfach auch darum, die Existenz zu sichern geht. Aber wenn man jetzt so mal von dem weggeht, oder, bin ich in der festen Überzeugung, und das habe ich eben auch immer gemacht, aber da kann ich nur für mich reden, dass ich immer das gemacht habe, wo ich Lust hatte dazu. Ja. Also wo ich das Gefühl hatte, mal, das finde ich jetzt cool. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht Neuropsychologie studiert, dann wäre ich, glaube ich, BWL studieren an der HSG. Oder? Weil dann hätte ich einfach das gemacht. Aber ich habe das nie gemacht. Mich haben auch schon Leute gefragt, wie bist denn du dort hergekommen, wo du hergekommen bist? Und es hat viel... Ich hatte wirklich die feste Grundüberzeugung, dass es schon gut kommt. Mhm. Wirklich. Ich bin überzeugt, dass es gut kommt. Ich bin auch überzeugt, dass du mit Willen oder gewisser Visualisierung auch gewisse Themen kannst erreichen. Da bin ich wirklich der feste Überzeugung. Und dass du einen gewissen Leistungscharakter halt gleich ein bisschen noch musst haben, oder je nachdem, was du möchtest erreichen. Aber das Sinnvolle, ich habe wirklich nie einen Job gehabt, die ich nicht gerne gemacht habe. Ob ich jetzt immer den Sinn dahinter gesehen habe, zum Beispiel bei dir an der Bar, da habe ich die Leute...
Ach gut, ja.
Ich bin alkoholversorgt.
Bis am Morgen um 3 dann
nicht mehr. Oder noch einen Kaffee ausgeschenkt im Starbucks. Nein, aber es ist wie... Ich glaube, dort ist dann vielleicht eher der Punkt, wo ja, ich brauche einen Job neben dem Studium, weil ich muss mein Studium noch finanzieren, ich muss dort schauen. Oder? Aber nachher habe ich schon immer die, und selbst dort habe ich immer die Sachen gemacht, die mir Spass gemacht haben. Ja. Also das, was ich gerne gemacht habe. Aber ja, vielleicht habe ich einfach auch Glück gehabt, dass ich immer dort hingekommen bin, wo es mir halt Spass gemacht hat.
Ja, oder eben, ich denke, es ist ja die Frage so ein bisschen von der, nicht nur ein bisschen, oder? Wenn wir jetzt sagen, ganz kurz einen Blick auf die Sinnformel werfen, die ich damit arbeite, oder? Also, ich nehme an, dass wir da irgendwo, du bist jemand, der auch mit Überzeugung etwas dran ist. Ich nehme an, dass der Job, den du gemacht hast, irgendwo, ob es eine Aufgabe, Mensch oder die Unternehmung, ist irgendwo deine Wert, deine Grundwert irgendwo entsprochen hat.
Ja, genau.
Oder, und in dem Sinne auch, ja, eben, den Nutzen, wenn wir bei den Menschen sind, auch irgendwo für dich, so wie du definierst, getroffen hast und irgendwo auch vermutlich Chancen gesehen hast, dass eben nachhaltig kannst auf Kurs bleiben. Und das kommt jetzt gerade zu der nächsten Frage. Wenn wir die drei Essenzen nehmen, innere Haltung, Nutzen und Nachhaltigkeit.
Ja.
Das ist ja das, was ich für mich so herausgefunden habe, was eigentlich so die Sinnhaftigkeit ausmacht am Arbeitsplatz. Für was stehst du so bei diesen drei Essenzen? Innere Haltung, also was sind so deine Werte? Was willst du für Nutzen für dich und andere erzielen und wie bleibst du auf Kurs?
Ja, also die innere Werte, das ist so das, wo ich bin der... Soll ich sagen? Der Beste, auch wie dort, wo ich vorher schon gesagt habe, ich bin überzeugt, dass grundsätzlich jeder eigentlich das Beste möchte.
Ja.
Oder wenn du jetzt im Unternehmen drin bist, dass jeder eigentlich das Beste für das Unternehmen will. Das ist natürlich mir schon klar, dass das nicht immer der Fall ist. Aber ich gehe grundsätzlich mal von dem aus. Das heisst, bei mir, wo ich habe, ist der Punkt von Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen. Oder? Ja. Dass du, und das muss wie irgendwie geben. Aber ich gehe wie vom Konzept aus, dass der Mensch eigentlich gut ist.
Ja.
Das muss ich wie haben, sonst kann ich nicht. Oder, und ich gehe auch, und das ist vielleicht der Punkt, wo ich gehe immer davon aus, dass die Leute das schon können. Also grundsätzlich, dass du stärkenbasiert arbeiten kannst und die Leute das schon können. Oder? Und jetzt der Nutzen, oder, wo du sagst, ist doch gemeint der Nutzen, den ich bringe im Unternehmen bringe. Oder
der Nutzen, einfach der Nutzen, den du für dich mit deinem Job erzielen und aber natürlich für andere.
Gut. Für mich selber, oder? Das muss man vielleicht ein bisschen das muss man aus einer anderen Perspektive anschauen. Meine Mutter kommt aus Indien, ja. Aus relativ einfachen Verhältnis. Mein Vater ist ein eingebürgerter Italiener, ist aber in der Schweiz aufgewachsen, ist Ingenieur. Und, gell, also der Nutzen für mich selber ist natürlich schon gewesen, wenn wir jetzt die Pyramide wieder nehmen, auf der Pyramide eins höher zu kommen. Ja. Und das schlägt wie kein Geiss weg. Also weißt, manchmal muss man sich doch wie fragen, wieso macht man Sachen?
Ja.
Wieso nimmt man das auf sich?
Und das hat auch ein ehrlich ist.
Ja, also es ist ja. Wie, das muss ich wie sagen, ja, nein, mein Punkt war, ich wollte eins weiterkommen. Jetzt kannst du sagen, ist das Erziehung, das ist Wurst. Aber als ich mal die Essenz wie rausgenommen habe, habe ich gesagt, ja, nein, mir ist Erfolg wichtig, weil das bedeutet, auf der sozialen Pyramide kommst du eins höher. Mhm. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht so, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht das, was die Leute, das ist nicht philosophisch. Es ist einfach ein Fakt, oder? Ich habe die Ausgangslage bekommen, durfte studieren, das hat zum Beispiel meine Mami nicht können, die hat das Geld für das nicht gehabt. Ich durfte studieren, ich durfte wählen, was ich studieren will. Und ich bin nachher eigentlich wie frei. Also wäre ich ja blöd, wenn ich nicht versuchen würde, auf den sozialen Stufen oder auf dieser Maslow'schen Pyramide eins weiterkommt. Das ist schon ein bisschen der Nutzen bei mir auch. Aber ich habe gelernt, dass ich, was ich gut kann, ist, und das finde ich eben, ist immer etwas, was die Leute für sich auch herausfinden, wo bin ich richtig gut? Was kann ich richtig gut? Und was ich richtig gut kann, ist verkaufen. Ich bin zwar kein Kundenberater oder irgendetwas, aber ich kann sehr gut meine eigenen Ideen verkaufen. Und ich überzeuge die Leute.
Und das kann ich bestätigen.
Und das ist ein Asset, das ich ja habe. Oder? Das ja. Ist etwas, das ich mitnehmen kann, wo ich weiss, dass das hilft mir in ganz verschiedenen Lebenslagen. Plus, und das ist einfach auch wahrscheinlich Übung, ich bin sehr schnell. Und ich sehe ganz schnell Muster. Das ist ein Vorteil für mich. Ich sehe schneller das grosse Ganze. Und das ist natürlich das, was ich sehe. Und das ist der Mehrwert oder der Nutzen, den die anderen an mir haben. Also wenn du mich im Team hast, bin ich unglaublich loyal. Und ich bringe dir wirklich den Nutzen, dass ich das Beste für die Organisation möchte. Ich tue mich selber dort zurückstellen. Ich bin wirklich daran interessiert, dass dort, wo ich tätig bin, vorher war das die Emmi und jetzt ist es die Luzerner Kantonalbank, dass ich dort das Beste bringe für diese Unternehmung. So ein bisschen, oder? Das im übertragenen Sinn. Und Nachhaltigkeit, das habe ich erst jetzt davon lernen, mit dem Alter. Oder dass nachher, oder wie tue ich das auch nachhaltig auf, also wie dass das auch passt irgendwo, ist, dass ich im Privatleben auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Fokus gegeben habe.
Ja.
Dass ich mir mehr Mühe gebe, auch zu schauen, dass die um mich herum sind, dass es denen auch passt. Also nicht nur die Erfolgsschiene, oder? Und eigentlich dort so ein bisschen, ja, du musst dich halt bei mir anpassen, weil das ist halt das, was ich will und das ist meine Chance, die ich überkomme, oder? Zu auch ein bisschen schauen, dass das im Gesamten drin hat, weil das ist nachhaltiger. Für mich jetzt selber, oder? Weißt du, also jetzt rein von der Themen her. Und für die Firma natürlich auch, weil ich einfach länger fit, ich bin gesünder, oder? Unterwegs.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun? Du hast ja, glaube ich, auch etwa vor einem Jahr noch ein politisches Amt in der Stadt, was einfach dich einmal gesagt hast, du, wenn ich jetzt all das anschaue, hättest du vielleicht vor ein paar Jahren gesagt, mache ich noch weiter mit dem neuen Job. Jetzt genau. Damit zu tun, dass du jetzt sagst, nein.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, also wirklich ein bisschen mit den Ressourcen. Ich bin ja wirklich immer noch nicht müde. Und mein Mann sagt mir immer, es ist so anstrengend, mit jemandem zusammen zu sein, der so energiegeladen ist, auch noch zu später Stunde. Ja. Und das ist aber schon das, muss man gleich lernen, damit umzugehen. Zwar hast du die Energie, aber gleich, ja, irgendwo auch ein bisschen das ein bisschen anfangen zu jonglieren, oder? Wo gebe ich wenn, welche Energie, wie rein. Und das mit dem Amt ist eine grosse Geschichte, weil rein theoretisch von meinem, wie ich funktioniere, hätte ich das müssen behalten.
Ja.
Weil, oder, das hat, gibt der Weg, gibt der Netzwerke. Aber jetzt habe ich wie mich für mich entschieden und gefunden, dass, oder für mein Umfeld und für mich entschieden und gefunden, dass das bringt es nicht.
Ja, und noch nie bereit bis heute?
Nein, Jesus Gott, nein, ist gut so.
Ja, es ist ja auch nie zu spät für einen Wiedereinstieg, vielleicht wenn dann auch die Strömungen vielleicht ein bisschen anders sind, als sie zum Teil.
Ja, fair point.
Ja, genau, das ist ein anderer Talk. Super. Silvana, was denkst du, wenn wir jetzt so ein bisschen einfach nach vorne schauen, eben, wir haben von New Work, Future Work und so weiter geredet, die ganzen Entwicklungen, die ja auch der Luca B. natürlich nicht spurlos werden vorbeigehen. Und Luca B. ist ja da sehr aktiv auch unterwegs in dem Sinn, mit diesen Entwicklungen weiterzugeben. Man kann jetzt auch Kryptos kaufen wie der Luca B. Ich habe das übrigens schon ausprobiert. Funktioniert.
Einlagern.
Wie?
Und einlagern kann man.
Ja, ja, genau. Und einlagern, ja. Da sind sie nicht mehr sicher. Was glaubst du, so, wo geht der Weg durch? So in der Arbeit jetzt mal einfach auch fokussiert oder mal einfach mal den Fokus auf das Thema Mensch. Wo steuern wir da durch? Was glaubst du? Was haben wir für Herausforderungen? Wo haben wir auch Chancen?
Ja, ich glaube schon, dass es mehr daraus raus wird gehen, dass das, oder das kennst du sicher das Wort, weißt du, das Work-Life-Blending, wo du wie sagst, nicht Balance, oder, sondern das muss wie ineinander reinpassen. Mhm. Und ich glaube, dort, das wird bleiben. Das glaube ich nicht, dass sich das da werden die Leute haben auch gesehen, dass das möglich ist, oder durch jetzt auch die Zeiten, die man hat mit Corona. Und ich glaube nicht, dass sich das wird verändern. Ich glaube, dass es mehr Modelle wird geben, ganz sicher. Aber die Frage ist immer, was ist für dich als Unternehmung das, was du auch magst tragen? Also es ist eine Sache, weißt, Arbeitsmodell neu einzuführen, aber es ist dann eine andere, mit dem zu leben.
Ja.
Ist das wirklich zu leben? Und ich denke, das wird sicher etwas sein, wo man, und da braucht es auch Toleranz auf alle Seiten raus. Zwischen den Generationen, zwischen Altersgruppen, zwischen Älteren, Nicht-Älteren. Weißt du, ich glaube, das wird noch, oder wo du früher natürlich viel strikter hast, einfach das 100%-Pensum und that's it. Und das ist von dem bis dann, oder? Das hast du natürlich jetzt, und das verlangt wieder von der Führung halt auch ein bisschen mehr an oder andere Kompetenzen daraus aus. Das ist das eine. Denn das andere wird sicher sein, dass wir vorher darüber geredet haben, weißt, mit der Sinnhaftigkeit oder mehr so ein bisschen als warum. Die Leute wollen heute wirklich auch verstehen, warum machen sie etwas. Ja. Und bei jungen Leuten sehe ich das schon auch noch extremer, oder? Dass einerseits, was mache ich, oder? Was ist das, was ich da reinbringe? Und dann aber auch, was ist der Ausblick, den ich habe bei euch? Wohin kann ich mich noch weiterentwickeln? Und dort, dass man, dort, wie soll ich sagen, das zyklischer macht mit den Leuten, dass man das kurzfristiger macht mit den Leuten, auch viel mehr im Dialog ist. Ich denke, das wird auch nicht abnehmen. Ich glaube, das wird auch etwas sein, was in der Führung auch mehr wird fordern. Jetzt, wenn ich auf die Luca bin, selber schaue, glaube ich schon, dass wir sicher in der Führung einige Schritte werden können machen, dass wir dort dann auch neue Themen oder neue, wie sagen wir dem, auch neue, nicht Quellen, aber es gibt halt neue Strömungen. Und ich glaube, dass man das zum Thema macht. Da hilft sicher auch, dass ich auf einem anderen Unternehmen komme, das auch noch mal kann, wie thematisieren. Ich glaube schon, dass wir dort werden noch müssen gewisse Schritte machen.
Ja.
Weißt du, auch in der Führung.
Mhm.
Und Future Work, ich meine eben das Blending, das habe ich gesagt. Und dann Geldkompetenzen, das ist ein grosses Thema. Oder ich werde heute einfach müssen kontinuierlich an mir arbeiten. Ich werde kontinuierlich müssen lernen. Und ich werde kontinuierlich mich eben auch müssen fragen, was sind meine Kernkompetenzen? Wo bin ich mega gut? Und was kann ich auf verschiedenste Situationen in einer Organisation, auf verschiedensten Aufgaben anwenden? Das heisst aber auch für uns zum Beispiel jetzt aus dem HR, aus, dass wir uns nicht überlegen, hire for potential, oder? Welche Kompetenzen holen wir uns rein, weil wir wissen, die brauchen wir auch übermorgen noch.
Ja.
Und es weniger Funktion ist, weißt du, wo ich Personen reinhole?
Ja.
Sondern wirklich mit das, und das wird schon nochmal ein Change, oder? Wie tue ich das auch rekrutieren? Wie hole ich die Leute rein und wie behalte ich die fit? Weil das ist wieder das, was ich finde, das ist eine soziale Verantwortung, die man hat.
Mhm.
Dass wenn man die Arbeitskraft reinholt von den Leuten und sie dir die geben, dass du sicherstellen musst, dass wenn sie wieder rausgehen, dass sie eine Chance haben, wieder etwas anderes zu finden. Ja, aber sonst, oder, tue ich die ganze Zeit habe ich die Leute für den Moment, wo ich sie brauche, und dann stelle ich sie wieder raus. Das geht nicht. Und das ist für mich das Future Work, wirklich so, dass die Kompetenzgeschichte und was weißt, nicht mehr Funktion.
Ja.
Ich denke, das wird schon mal, also, da werden wir auch noch recht zu tun haben.
Mhm. Schaust du da, ich weiß die Frage, ich stelle keine Antwort, mit einer gewissen Besorgnis noch führen oder mit einer Spannung und Vorfreude auf das, was da kommt?
Ja, nein, aber du kennst mich ja vom Typ her, oder? Ich bin nicht so der. Ich finde, es gibt Herausforderungen, die man muss wissen muss. Und
ja.
Dann muss man schauen, wie gehe ich jetzt die an. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt, dass wir das super hinbekommen werden. Weil wir haben ja auch ganz andere Hilfsmittel jetzt. Weißt du, mit der Digitalisierung und alles, was wir dort diskutieren, jetzt von AI zu allem Möglichen, was dort daraus rauskommt, da gibt es ja mega viele Chancen.
Ja, ja.
Oder wo ich auch wieder kann, die kommt. Also, wo ich diesen Herausforderungen begegnen können, oder?
Mhm. Ja, ich denke das auch. Es ist, ich habe eben auch letzte Woche in dem Kontext ein Kino gehört auch zum Thema KI, eben auch in der Office-Welt und so weiter. Und
Ja.
Die Referentin war Dr. Sarah Genner. Gewesen. Die hat noch mehr dann referiert und auch Hammer Inputs natürlich gegeben. Und auch die hat extrem viel Angst aus dem Ganzen rausgekommen. Das finde ich aber schon auch der richtige Ansatz in dem Sinn. Weil am Ende vom Tag, das haben wir gesehen, Menschen haben sich auch irgendwo immer wieder irgendwie dann gefunden, wieder einkalibriert. Und ich sehe irgendwo auch so mit den ganzen Entwicklungen natürlich gewisse Chancen, auch, dass eben sogenannte Bullshit-Jobs, eben, wo die Leute vielleicht berechtigen, in der Sinnlosigkeit sich so Leute vielleicht irgendwo können, durch neue Techniken ersetzt werden, unter diesen Leuten vielleicht irgendwo, ja, vielleicht auch eine Möglichkeit geben, für eine andere Perspektive, eine andere Entwicklung. Wir werden es sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden definitiv noch manchmal uns über das unterhalten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Silvana, es war extrem spannend, eines mehr. Ich freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Bei mir ist es so, das letzte Wort gehört immer meiner Gesprächspartnerin in diesem Talk. Und das bist heute du. Und was gibst du jetzt, Silvana, diesen Leuten, diesen Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, noch mit auf den Weg?
Du hast vorher etwas Gutes gesagt, nämlich weißt, Adaptierbarkeit. Und das ist wie in uns innen, das ist unsere Genetik. Sonst hätten wir gar nicht überlebt. Wir sind adaptierbar. Also wir können uns immer wieder an neue Situationen adaptieren und ich glaube, das muss man wie mitnehmen. Wir sind geschaffen für das. Und das hilft uns jetzt auch in dieser Zeit, wo es jetzt relativ schnell halt auch zu adaptieren gilt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch «Arbeite mit Sinn» on und offline, überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insight Podcast veröffentlicht wird, dann abonniere ganz einfach diesen Kanal.